Die Gefahr darin scheint von uns abgeschreckt. Sie verwechseln das Gefäß mit seinem Inhalt. Sie verwechseln die Teile mit dem Ganzen. Sie sehen ihren Freiheitsentzug als Ermächtigung. Sie sind Geiseln ihres Fleisches, die ohne Augenlicht nicht sehen können, ohne Geräusche nicht hören können, ihren Durst aus Angst zu ertrinken nicht stillen können. Ihre Ignoranz ist ihre einzige Hoffnung. Und doch versteht es eine von ihnen auf ihre begrenzte Weise. Sie hasten von einem Gefäß zum nächsten. Eine willkommene Veränderung. Eine neue Form. Eine weitere Methode, den Tod zu schenken. Ich bin von endlicher Natur, persönlich, klar und zart, um eine echte Form zu verbergen, eine Intimität. Sie glauben, ich sei darin enthalten, doch stattdessen bin ich überall, wie Rauch im Wind. Und wieder einmal werde ich geformt.
Damit herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause mit eurem Lieblingsgeistergeschichten-Podcast. Und hier ist der Matze und eben gerade habt ihr gehört die Einleitung von
Wolfgang. Herzlich willkommen zur Folge 44.
Genau, Folge 44. Was durften wir dort gerade hören, Wolfgang?
Das ist der Lore-Text des exotischen Fusionsgewehrs Zartes Grab, das ihr im Season Pass findet. Entweder auf Level 1 oder auf Level 35, wenn ihr die Season nicht habt. Es ist nicht so ganz klar und wird auch noch fleißig diskutiert in der Community, wer da spricht. Ich habe mir jetzt gerade überlegt beim Lesen, dass es tatsächlich, ich würde jetzt mal dazu tendieren, dass es der gute alte Nezarek ist, der bis jetzt immer nur irgendwie als Mythos aufgetaucht ist oder als Name für irgendwelche Waffen oder den Helm vom Warlock. Aber nie in Person. Und die Community wartet ja schon ewig drauf, dass er in irgendeiner Art und Weise mal ins Spiel gebracht wird von Bungie. Und ich glaube tatsächlich,
jetzt ist es langsam soweit.
Und dass die Gefäße, um die es da geht, von ihm waren. Und dass er nicht von den Hütern, sondern von den Elixni spricht. Entweder das und meint mit, und doch versteht es eine von ihnen, entweder meint er damit Aramis oder er spricht doch von den Hütern und meint Aris. Und also irgendeine von den zwei Issen. Also ist Aris, Aramis, ist doch alles das Gleiche.
Ist doch das Gleiche. Ja. Ist dasselbe.
Ist wahr.
Okay. Spannend. Ja, wäre ich gespannt drauf, wenn sie jetzt Nezarek mal ins Spiel bringen. Weil der doch sehr erstaunlich oft auf jeden Fall Teil der Destiny-Lore ist.
Genau. Ja. Aber jetzt sind wir ja schon mittendrin, aber es ist irgendwie, wir waren jetzt irgendwie lange nicht on air sozusagen.
Genau.
Und es ist viel passiert.
Richtig viel. Und wir waren lange nicht dabei und haben in der Theorie viel aufzuholen, machen es aber so ein bisschen abgespeckter. Also wir können euch gleich sagen, die ganzen Swaps machen wir nicht so detailliert wie sonst, weil das meiste davon war Pre-Season-Content und da die Season schon läuft, macht es keinen Sinn, über Pre-Season-Content zu reden. Ich möchte euch im Zuge der Twops nur einen kleinen Twop ans Herz legen und da auch nur die Kunstabteilung, nämlich das Twop vom 18.08. Und da sind beide Videos, die drin sind, unglaublich gut gemacht. Schaut sie euch gerne an. Das ist nämlich einmal Bonfire Bash, a Destiny Parody von Lucent Beam. Sehr lustig. Ein sehr lustiger Song über das diesjährige Bonfire Bash. Und ein Gänsehaut-Video dabei. Wer von Johnny Cash das Lied Hurt kennt. Und wer nicht, kann sich es trotzdem anhören. Da gibt es nämlich einmal den Song mit Destiny Clips dazu. Sehr, sehr gut geschnitten. Sehr gute Momente rausgesucht, sehr gut inszeniert, hatte ich Gänsehaut bei. Vom guten Ye Olde Apple. Genau, und das nur so stellvertretend für natürlich alle Kunst und alle Videos, die immer in sehr großer oder in sehr aufwendiger Arbeit produziert werden von der Community. Schaut sie beiden euch auf jeden Fall an und natürlich alle anderen auch. Außer PvP-Montagen, genau. Die braucht keiner. Nein, Quatsch.
Naja, vielleicht gibt es jetzt mal eine tolle, hey, wir haben Matchmaking in Kontrolle PvP-Montage.
Ja.
Aber, ja.
Was ist passiert?
Es ist sehr viel passiert. Es gab ein Showcase.
Ja.
Und in dem Showcase wurde ja die nächste Erweiterung angekündigt,
ja.
Die irgendwie, seien wir mal ehrlich, komplett anders wird, als alle gedacht haben.
Ja, aber voll.
Also der Name war ja bekannt, aber
man hat sich nicht das drunter vorgestellt. Ich habe mir irgendwas ganz Düsteres drunter vorgestellt.
Destiny Ghost Cyberpunk.
Genau, was haben wir bekommen? Wir haben eine neonleuchtende Stadt bekommen.
Ja.
Und ein neues Volk, deren Namen ich schon wieder vergessen habe, die super abgefahren aussehen.
Die Wolkenschreiter.
Ja.
Dann hat die neue Season angefangen.
Genau.
Die Saison der Plünderer.
Arr, genau, wie sie auch liebevoll nur noch die Piratensaison nennen.
Und natürlich gab es dann auch noch ein World's First Race. Ein Raid-Rennen natürlich.
Ja.
Mit dem Königsfall-Raid, der wieder zurückgekommen ist.
Genau. Für viele Spieler neu, so wie mich, die alle noch kein Destiny 1 gespielt haben, für viele Veteranen da draußen. Ein alter Raid, aber wie ich schon von einigen Veteranen gehört habe, auch gut adaptiert und auch mit einigen Änderungen drin auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach durch, einfach durch die Themen, oder? Fangen wir mal an mit Lightfall.
Ja, ich bin gerade total begeistert. Ich habe nämlich die Lightfall-Bungie-Seite auf.
Ja.
Und das sind so Scherben. Gleich am Anfang, wenn man die Maus bewegt, dann bewegen sich die Scherben. Ich mag ja solche Kleinigkeiten. Das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Wahrscheinlich ist es jetzt irgend so ein abgefahrenes Rätsel und ich habe es gerade entdeckt. Aber nee, ist es nicht natürlich. Aber ich finde es einfach lustig.
Sehr gut.
Ja.
Was haben wir gesehen? Wir haben erstmal die neue Metropole gekriegt.
Neomona.
Genau. Auf dem Planeten
Neptun.
Genau. Die einfach wirklich aussieht wie Cyberpunk. Und zwar handelt es sich dabei um eine Stadt, die praktisch noch in ihrem goldenen Zeitalter ist. Das, was wir schon erlebt haben und durch den Kollaps verloren haben, ist bei denen gerade noch aktuelle Zeit. Also hängen sie uns praktisch hinterher, sozusagen entwicklungstechnisch von der Zivilisation. Und man kriegt relativ schnell mit, dass dort halt es droht, einen Kollaps zu geben. Denn
genau.
Der gute, wie heißt er? Ich habe Namen heute, ne? Mein Gehirn ist Matsch.
Meinst du Kallus?
Genau, der gute Kallus als neues Schoßhündchen möchte dort nämlich einfallen.
Mit seiner Schattenlegion.
Genau, mit seiner Schattenlegion. Und das würde zum Kollaps des Ganzen führen. Und wir sind natürlich dann, oder so gehe ich zumindest davon aus, auf jeden Fall hinterher, das mit zu verhindern. Denn wir wissen ja, wie so ein Kollaps ist. Und das ist nicht schön.
Da fangen schon mal ganz viele Fragen an, die wir versuchen, jetzt oder in den nächsten Folgen oder spätestens, wenn Lightfall rauskommt, zu beantworten.
Ja.
Nämlich, wo kommt auf einmal Neomona her? Wie hat es diese Stadt geschafft, sich
die ganze
so lange
Zeit unter unserem Radar zu sein?
Zu verstecken? Ich meine, das habe ich dann auf Reddit gelesen. Es ist tatsächlich so, dass so viele Hüter sich gar nicht am Rand vom Sonnensystem bewegen und Neptun ist ja der äußerste Planet. Ja, liebe Leute, Pluto ist kein Planet mehr. Für die, die es immer noch nicht mitgekriegt haben. Und da waren sie einfach, ja, wie auch immer, verborgen mit was auch immer für einer Technologie.
Ja, vielleicht irgendwas mit Wolken oder so. Heißen ja auch Wolkenschreiter, von daher könnte das damit irgendwas zu tun haben.
Genau. Ja, da sind wir gespannt drauf.
Dann kriegen wir eigentlich in dem kurzen Teaser-Trailer auch schon einen relativ guten Anblick zu der neuen Klasse. Nein, nicht, ist es eine Klasse? Subklasse. Zur neuen Subklasse. Zur neuen Dunkelheits-Subklasse, zumindest. Nehmen wir das an? Doch, nicht, ist auch bestätigt.
Doch.
Nämlich
Strand oder
Englisch,
Strang.
Strand, genau. Die Leute, die so wie ich so gehypt waren, dass sie sich vielleicht gleich schon die Vorbesteller-Edition bestellt haben, kriegen auch ein Emote, wo man schon einen ganz leichten Eindruck von diesen Strand-Effekten bekommt. Aber in dem Video hat man ja auf jeden Fall auch vieles gesehen. Ist Strand eigentlich?
Es gibt, was ist Strand? Strand ist die Fähigkeit, quasi das Gewebe der Realität zu beeinflussen. Ich glaube, es war in der Saison der Ankunft, eine Unterhaltung zwischen dem Drifter und Aris, wo Aris meinte, dass die Realität von lauter Fäden durchzogen ist. Und um die Fäden geht's jetzt. Und wir sind quasi die Ersten, die diese Fähigkeit nutzen. Also es gibt keinen anderen, wohl der die bis jetzt benutzt hat. Und wir entdecken die und sind die Ersten, die nutzen.
Genau, und da haben sie sich, was ich ganz cool finde, eigentlich auch schon so ein bisschen, das sieht man zumindest in dem Video ganz gut und auch in dieser Interviewsituation reden sie da, glaube ich, auch noch ein bisschen drüber, dass sie sich halt dabei gedacht haben, auch die Klassen, was die Nutzung von Strand angeht, ein bisschen zu spezialisieren, dahingehend, wie sie die Klasse eigentlich sehen. Also der Warlock ist ja eher so ein Gelehrter und hier heißt er dann auch Architekt.
Ich muss dich jetzt gleich unterbrechen. Ja. Ich muss mich jetzt mal förmlich entschuldigen bei euch allen da draußen, dass wir Warlocks euch bis jetzt in den letzten 6 Jahren, in denen es das Spiel gibt, regelmäßig getötet haben. Also wäre es nicht schon vom Architekten eliminiert worden. Und
wow, okay. genau,
und ja, jetzt,
dementsprechend jetzt sind da auch die Skills, die man sieht, eher so ein bisschen feiner beim Warlock. Also es geht da mehr so um irgendwie, also der kann halt so Projektile, so Strand-Projektile schießen, die dann halt so von ihm wegfliegen und die dann Gegner anheften und explodieren, soweit ich es gesehen habe, ne? Irgendwie so in der Art funktioniert das wohl.
Ich lese mal den fancy PR-Text vor, der auf der Homepage steht, zum Architekten. Mühelos manipulieren die Architekten das Gewebe mit ihren Gedanken. Diese telekinetisch veranlagten Zauberer können Strang sogar zu empfindungsfähigen Kreaturen verflechten, um ihre Befehle auszuführen.
Also so ein bisschen Mind-Control-mäßig.
Ja. Entweder das oder es gibt tatsächlich wieder so Art wie das Geschütz, das die Akkusseele oder so und auch in Strand sozusagen so eine Variante.
Und dann gibt's beim Jäger den Fadenläufer. Und das fand ich ganz spannend, weil sie haben sich eigentlich, was ja der Jäger steht ja immer für Mobilität. Für Wendigkeit, für Schnelligkeit, das ist ja eigentlich, das sind ja die Attribute, die den Jäger ausmachen. Und im Zuge dessen hatten sie eigentlich auch überlegt, dass sie diesen fancy neuen Move, den es gibt, den wollten sie am Anfang eigentlich auch nur den Jägern geben, haben sich dann aber ja doch dagegen entschieden, weil das halt ein zu starkes, also dann wäre eine Klasse zu stark bevorteilt gewesen sozusagen. Nichtsdestotrotz hat der Jäger der hat einen ganz coolen Move als Ulti zumindest. Das ist so ein bisschen wie Martial Arts Style. Die haben dann nämlich so einen Faden, am dessen Ende so, ja, wie so ein Schuriken oder so dran ist oder wie so eine Spitze, mit dem, den sie halt so rumschleudern und mit dem sie dann halt so verlängerten Nahkampf praktisch also angreifen können. Mal gucken, wie sich das spielt. Das sieht auf jeden Fall abgefahren aus. Muss man dann mal ausprobieren. Und dann haben wir als letzten den Titan und der bekommt den Tyrannen oder wird zum Tyrannen. Da steht drin, ungezähmt und wild zerren die Tyrannen an Strang, um Klauen zu manifestieren und so ihre Ziele aus dem Gewebe zu reißen. Mit unbändiger Hingabe stürzen sie sich in den Kampf. Die Tyrannen bestimmen die Grenze, die niemand überschreiten will. Und das beschreibt, finde ich, auch sehr gut den Titan, weil der Titan ist halt einfach sehr, sehr mutig. Und einfach stark. Der haut halt einfach zu und da, wo er zuhaut, wächst kein Gras mehr. Und das passiert halt auch mit Strand so. Der kriegt einfach zwei fette Klingen, mit denen er dann einfach zuhauen kann.
Das ist irgendwie so, ich bin ja eigentlich gegen das Stereotyp vom dummen Titanen, auch wenn ich diese Lore-Texte immer lustig finde von den Hüterspielen. Ja. Aber Da kriegt der Titan die Fähigkeit, das Gewebe der Realität zu beeinflussen. Und was ist der Gedankengang vermutlich dahinter? Muss Fäuste noch stärker machen.
Genau. Fäuste müssen mehr Aua machen. Genau. Und dann, um noch nicht drüber, also um das auch noch abzuschließen, bekommen alle drei Klassen eine neue Art der Fortbewegung, nämlich einen Enterhaken oder einen Haken. Das ist wie so ein, eigentlich ist es ein Enterhaken, mit dem man sich so durch die Luft schwingen kann. Und so wie es aussieht in den Bildern, können die sich, also dadurch, dass das ja auch Strand ist, kann man sich halt auch einfach damit an der Luft festhalten, weil man sich ja an diesen Fäden der Realität festhält. Also es muss jetzt nicht irgendwie eine Hausecke nur sein, meine ich gesehen zu haben, sondern es kann auch einfach in der Luft sein.
Ich muss jetzt mal sagen, ich finde es total cool, dass das ins Spiel kommt. Die meisten würden jetzt sagen, das ist wie Spider-Man. Ich sage, nee. Das ist wie ein Terraria, da gibt es ja auch einen Enterhaken. Ich spiele gern Terraria. Und es ist total cool, wenn man einmal so ein Teil benutzt hat, dann will man gar nicht mehr ohne sein. Aber das kommt mit so einem kleinen Wermutstropfen. Der Hook belegt den Granatenslot und kriegt auch einen Cooldown. Ansonsten könnte man ja ständig und überall benutzen.
Und sich überall out of range bouncen, wollte ich gerade sagen.
Und in dem Interview wird auch gesagt, dass der nicht auf Gegner anwendbar ist. Also man kann keine Gegner zu sich herziehen, weil das die arme Engine wahrscheinlich überfordern würde. Es gibt in diesem Trailer, konnte man sehen, dass sich ein Hüter mit diesem Haken an einem dieser Züge im Wächter des Nichts festhält und auch mitfährt sozusagen.
Okay, interessant. Es gibt auf jeden Fall abgefahrene Möglichkeiten.
Genau, und ich bin auch gespannt, was die Speedrunner draus machen und auch die Out-of-Bounds-Fraktion.
Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, dass du dich damit halt auch an irgendwelche Schiffe, die so reinfliegen, szenisch ranhängen und einfach mitfliegen kannst. Also das sind Varianten, da will ich noch gar nicht drüber nachdenken, wo du damit überall hinkommst.
Genau, also es ist Bungie aber auch bewusst, der MacAuliffe, das ist der was ist der denn? Ich habe jetzt nur den Joe Blackburn da. Also die haben beide so ein Interview gegeben und der sagt eben, das ist ihnen bewusst, aber im Zuge dessen, was die Hüter quasi bekommen, also die ganzen coolen Momente, die dadurch entstehen, wenn sie sich wie so ein Superheld durch die Luft crappeln können sozusagen, dann ist es das wert, dass die wahrscheinlich dann öfters mal irgendwelche Löcher in der Welt stopfen müssen, wo die Hüter sich schon wieder rausgeklitscht haben.
Ja.
Und der Joe Blackburn hat auch gesagt, das ist ja der Game Director, hat gesagt, sobald ihm das vorgestellt worden ist, das Konzept, war es einfach zu cool, um Nein dazu zu sagen.
Da hat er auch einfach recht. Das ist schon einfach eine echt coole Nummer.
Ja.
Ja, dann gehen wir weiter. Jetzt kommt eine Sache, die ihr auch schon haben könnt, wenn ihr die große Version vorbestellt, also diese Lightfall plus Jahrespass-Vorbestellung, dann habt ihr nämlich jetzt schon Zugriff auf die neue Waffe Quecksilbersturm. Genau, theoretisch auf das neue Automatikgewehr.
Praktisch ist sie momentan in PvP, Gambit, Dungeons und Raids deaktiviert, während wir aufnehmen. Also es kann sich auch wieder ändern.
Genau. Das liegt aber daran, sie hatten auch eine Zeit lang Granatenwerfer in vielen Aktivitäten deaktiviert. Also irgendwas ist da gerade mit Explosives ein bisschen kaputt. Nee,
das wurde wieder wurde ja gefixt und dann gleich wieder deaktiviert. Ich glaube, dass mit Lightfall wieder die üblichen Engine-Updates kommen und vielleicht die Waffe noch einen Tick zu, vielleicht sich zu sehr auf irgendwas verlässt, was erst in einem halben Jahr kommt oder so, oder irgendwie, keine Ahnung, Verbesserungen oder so. Und deshalb macht die ständig Ärger.
Telesto, was?
Ja, momentan, wenn es weiter so geht, wird das die neue Telesto.
Ja.
Genau,
es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Versionen, aber das ist alles nichts Dramatisches mehr.
Ja, drei sogar. Man kann sich ja noch die Collectors Edition bestellen. Interessant, der Fisch von Elsie Bray dabei ist, als großes Dings. Und der hat jetzt auch einen Namen bekommen. Und zwar Nuka, glaube ich.
Okay.
Nuka.
Was ich dazu Nuka, zu dieser Collector's Edition sehr cool finde, was ich gar nicht weiß, ob Bungie das immer macht, was ich mittlerweile sehr appreciate, weil ich habe mir das Spiel mit Jahrespass praktisch schon direkt bei Steam vorbestellt. Und ich finde es dann immer schade, dass viele Collector's Editions halt immer noch mal das Spiel enthalten. Bei Bungie kann man sich auch eine kaufen ohne das Spiel. Also da kannst du praktisch, wenn du die digitalen Inhalte schon hast und du möchtest jetzt aber nur die physischen Inhalte aus der Collector's Edition noch haben, und die kostet auch nicht mehr im Verhältnis. Also es ist einfach genau der gleiche Preis abzüglich der 100 Euro für die große Edition, zahlst du dann nur für die physischen Goodies sozusagen von der Collector's Edition. Das finde ich sehr nice, wenn sie das anbieten. Es ärgert mich immer, wenn es das nicht gibt. Gerade weil, jetzt bei Bungie nicht, aber bei vielen anderen Spielen dann solche Collector's Editions immer erst einen Augenblick später revealed werden und dann hat man, wenn man Fan ist, halt normalerweise schon das Spiel bestellt. Von daher. Was ich gerade noch sehe, was nämlich ganz unten auf dieser Konzeptseite ist und auch ein Screenshot davon mit hinterlegt ist, neue Gegnertypen gibt es ja im Zuge dessen auch. Im Zuge der neuen Erweiterung. Was wolltest du sagen?
Puka.
Okay. Der Name, ne? War das jetzt von dem?
Mhm, genau.
Ja. Ich bin gespannt auf diese, also es soll ja, es gibt natürlich auch neue Gegnertypen in Lightfall. Und dieser eine heftig große, breite
Tormentor.
Was auch immer. Wie heißt der?
Tormentor.
Ah ja, die das schauen einfach heftig aus.
Ja, das sind die großen Viecher, die es in verschiedenen Versionen gibt. Und die Version von Bungie dahinter ist, dass die quasi das sein sollen, was wofür Champions ursprünglich mal gedacht waren. Ich meine, jetzt in einem Großmeisterdämmerung zum Beispiel denkt man sich, oh, ein Champion, man ist halt ein bisschen vorsichtig. Und die Tormentors sollen quasi das Ding werden, wo alle sagen, fuck, da kommt jetzt so ein Viech, wie kommen wir dran vorbei sozusagen.
Ja, die sollen so ein bisschen
aber
Unwohlsein verbreiten, das, was die Champions eigentlich tun sollen, was die Champions aber ja nicht mehr tun. Außer manchmal einen Viereck-Champion, aber sonst.
Der MacOliffe sagt, also er hätte gerne, dass so ein Tormentor in einer Solo-Aktivität deine komplette Aufmerksamkeit braucht und in einer Gruppenaktivität der Callout dann quasi ist, fuck, 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 Tormentor.
Das finde ich gut. Fuck, 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 Tormentor. Ja. Das, wenn sie das hinkriegen, wäre cool.
Wäre cool. Dann natürlich, The Witness taucht natürlich auch auf. Ich meine, ja. Er ist ja auf dem Weg zu uns.
Ja.
Wird aber noch gar nicht, er spricht viel, aber wird nur auch wieder in so einer Art Videosequenz oder so gezeigt, in so einer, auch diese Scherben, der zerspringt quasi dann so.
Ja, also nicht so physisch vor Ort, sondern eher so noch ein bisschen weg.
Genau. Quäler sind übrigens Tormentoren auf Deutsch.
Quäler?
Okay. Ja. Kallus wird wahrscheinlich dann der große Böse der Erweiterung.
Ja. Bin gespannt, ob er sich irgendwie äußerlich dann verändert hat im Zuge seines Zeugendaseins.
Na, man sieht ja irgendwie in diesem Trailer, wie er irgendwie so sich so einen halbnackten, also eigentlich einen nackten Kallus bis zum bisschen über dem Bauch, würde ich sagen, der sich so wieder zusammensetzt sozusagen.
Ja, stimmt.
Genau, dann, was war noch in Lightfall?
Ich glaube, soweit erstmal nichts mehr, oder?
Genau, die Wolkenschreiter wurden angekündigt.
Genau, die sahen auch ziemlich cool aus.
Genau, die auf dem Neptun quasi das sind, was die Hüter für die Erde sind, sind es die Wolkenschreiter für die Stadt.
Und mit der kleinen Besonderheit, dass sie keine Lichtträger sind, ne? Das haben sie auch irgendwo gedroppt.
Genau, da wird auch noch auf der Seite von Bungie wird auch noch der Name Kuruli ins Spiel gebracht. Begegnet furchteinflößenden Quälern und wackeren Kuruli. Schließt euch den Kampf gegen die Schattenlegion an. Also ich weiß nicht, ob Kuruli quasi die Wolkenschreiter auf Deutsch sind oder ob Kuruli quasi das Volk ist, das eigentlich wohnt auf dem Neptun. Oder ob das vielleicht sogar diese Fische sind, die Poker ist quasi der Name von dem Fisch und das Volk von diesem geistähnlichen Ding ist Kuruli. Quasi Kuruli oder so.
Das stimmt, das kann auch sein.
Wir sind gespannt.
Sehr viele Möglichkeiten, genau. Sehr viele Möglichkeiten. Hängt natürlich auch damit, also ist ja auch noch davon abhängig, was jetzt diese Season noch vielleicht bringt an Story-Snippets, ob man da vielleicht noch irgendwas rauslesen oder mutmaßen kann.
interessant ist eigentlich, was jetzt in diesem Trailer alles aufgetaucht ist, was man schon kennt, weil man jetzt nämlich Verbindungen sieht. Also zum Beispiel dieser Fisch aus der Collectors Edition ist ja was, was eigentlich scheinbar mit Beyond Light gedacht ist, ins Spiel zu kommen.
Ja.
Weil man ja den Fisch bei Elsie sieht und der danach nie wieder auftaucht.
Ja.
Ich vermute, das war quasi eins dieser Corona-Opfer,
die sie
mit Beyond Light gemacht haben. Und wenn man ein bisschen über Witch Queen nachdenkt und den Trailer im Hinterkopf hat, stellt man fest, dass eigentlich dieser Hook also perfekt ist für die Witch Queen Kampagne. Das heißt, diese Tiefenblickfähigkeit könnte was sein, was einfach diese neue Dunkelheitsklasse ersetzt hat, weil sie es nicht geschafft haben, die so fertig zu bringen, dass sie es schon ins Spiel bringen können, weil es zu viel Entwicklungszeit gekostet hat.
Das kann durchaus sein.
Weil man mit dem Hook eigentlich durch sämtliche Passagen kommt, wo man mit der Tiefenblickfähigkeit jetzt die Plattformen entstehen lassen kann.
Stimmt, ja, das ist eigentlich, das wirkt so wie der Ersatz dafür, ne?
Genau.
Ah ja, cool. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, hast recht. Genau, ich bin auf jeden Fall echt gespannt auf diesen Hook.
So, genau, so viel zu Lightfall. Ihr könnt euch, für die, die es schon vorbestellt haben, denen empfehle ich den Lore-Text von Quecksilbersturm. Ich denke aber, dass das ein Lore-Text ist, den wir nicht vorlesen werden im Podcast, weil er einfach schwierig zu lesen ist.
Okay.
Der liest sich wie so ein Computerprotokoll.
Ah ja, doch, den habe ich mir angeguckt. Der ist ganz, ganz schwer vorzulesen, ja.
Genau, lest ihn euch durch. Das ist super interessant. Es spricht eine Exo, die irgendwann später als Elsie bezeichnet wird und eine unbekannte Person, die irgendwann als Toki bezeichnet wird. Und genau, schaut ihn euch, lest ihn euch mal durch und schreibt euch uns doch einfach, was ihr denkt, was das so für Hintergründe hat oder so. Auf @d2lorecast auf Twitter.
Aber damit wir ja jetzt zum nächsten Thema kommen können, leite ich das einfach mal mit einem kleinen Story-Snippet ein, beziehungsweise mit einem kleinen Lore-Text. Haudegenhülle für Geister, die Wind in ihren Segeln spüren wollen.
Arr.
Der Vagabund lehnt an der Bar im Äthertank und balanciert spielerisch eine Münze über seine Knöchel. Aido sieht ihm einen Moment lang schweigend dabei zu und fragt sich, warum Menschen so seltsame Hände haben. Dann schaut sie ihn an. Was machst du da? Fragt sie neugierig. Das? Das ist nur ein kleiner Trick, den ich gelernt habe, antwortet er. Ich verstehe. Ich finde, diese Tricks mit deiner Münze sehen ziemlich kompliziert aus. Sind sie gar nicht, sagt der Vagabund. Hier, fang! Er schnippt ihr die Münze zu und sie reagiert eine halbe Sekunde zu spät. Die Münze fällt klimpernd zu Boden, hüpft dann durch einen Spalt und ist verschwunden. Oh, ruft Aido, das tut mir leid, ich bin normalerweise sehr geschickt. Egal, der Vagabund zuckt mit den Schultern und zieht plötzlich eine weitere Jade-Münze zwischen seinen Fingerspitzen hervor, als hätte er sie gerade aus einer fremden Welt heraufbeschworen. Ich hab hunderte von denen. Die Münze hüpft über seine Finger, bevor er sie erneut zuschnippt. Dieses Mal streckt Aido die Hand aus und fängt sie in ihrer Handfläche. Zeig mal, was du drauf hast, sagt der Vagabund. Aido konzentriert sich. Sie legt die Münze flach auf eine Kralle ihrer rechten Klaue und bringt sie mit ihrer Daumenspitze ins Gleichgewicht. Dann schnippt sie nach links und fängt sie mit der anderen Hand auf, indem sie sie vertikal zwischen zwei Krallen festklemmt. Das Ganze geschieht so schnell, dass ihre Bewegungen beinahe unsichtbar sind. Sie wiederholt es noch einige Male hin und her, dann zwischen allen vier Klauen und balanciert die Münze jedes Mal über ihre Knöchel. Ihre Bewegungen werden jedes Mal präziser und geschickter und mit jeder Bewegung verstummt und ertönt das Klingen der Münze erneut. Als sie die Münze hoch in die Luft schnippt, fängt der Vagabund sie auf, zieht die Augenbrauen nach oben und sieht beeindruckt aus. Nicht schlecht. Wo kam das denn her? Aido klickt mit ihren Mandibeln und schließt zwei Augen zu einem übertriebenen Zwinkern. Das ist nur ein kleiner Trick, den ich gelernt habe, antwortet sie. Fancy Idee? Die endlosen Münzen von ihm sind auch aus Strand. Die sind grün.
Stimmt.
Fällt mir gerade so ein, wo ich den Text vorlese.
Aber Bungie betont immer, dass es vorher noch nie irgendwie jemand genutzt hat.
Naja. Bungie betont viel.
Stimmt. Also. Mal gucken. Wir sind gespannt.
Ja, da sehen wir schon, wer unser Hauptcharakter, also eine der Hauptcharaktere, oder eigentlich beide Hauptcharaktere, zwei Hauptcharaktere sehen wir schon. Es geht nämlich in dieser Season viel oder direkt am Anfang schon mit dem Drifter los, den wir endlich mal wieder ein bisschen reden hören, von dem wir lange nichts gehört haben. Und gleichzeitig natürlich beteiligt auch Misrax und Eido, die wir hier auch zum, also wir haben sie ja schon kennengelernt in der letzten Season, aber hier sehen wir sie auf jeden Fall gleich von vorne an und lernen sie ein bisschen besser kennen. Unter anderem durch solche Lore-Pieces.
Bungie, wenn Eido was passiert, ich sag's euch.
Ja, dann raste ich aus, komm bei euch vorbei und zünd euch das Studio an. So.
Wow, wow, wow.
Nein, Quatsch, an Spaß. Ich werf einen Beutel mit Kacke, der brennt vor die Tür. Muhaha.
Wir sind in der Saishorn der Plünderer.
Genau. Und?
Armeity.
Was passiert am Anfang der Saison der Plünderer? Ein alter Bekannter kehrt zurück in unserer ersten Mission, den wir ein bisschen länger jetzt nicht gesehen haben. Nämlich der gute
Spider.
Genau, der gute Spider, den wir in seiner gefallenen Kapsel, Elixni-Kapsel stören und er sich not amused ist in der Mission, dass gerade wir ihn befreien. Weil, ne? Find er nicht so cool.
Da musste ich letztens so lachen. Bei einer Expedition war das, glaube ich. Nee, oder? Egal. Am Schluss hat auf alle Fälle Saiyan 14 irgendwie so einen Satz gesagt wie, wir haben jetzt die Motten vertrieben, nur um die Spinnen in die Stadt zu lassen.
Auch nicht schlecht. Genau, und dann geht's darum, dass bestimmte Elixni, die wieder aufgetaucht sind, von denen wir eigentlich noch gar nichts wissen, aber unser guter Kumpel Misrax und auch Spider Kennedy.
Eine bestimmte Elixni.
Genau.
Elixni.
Ja, erstmal eine ganz bestimmte Elixni ist wieder aufgetaut. Die gute Eramis ist futsch, steht nicht mehr tiefgefroren und sie fängt jetzt an, alte Elixni-Crews um sich zu scharen, die ihr loyal sind und die wohl sehr gefährlich sind und die jetzt anfangen nach Schätzen zu suchen und keiner weiß bis am Anfang der Season so richtig, warum sie das tun und was es mit diesen Schätzen auf sich hat. Aber es ist eins relativ schnell klar, wenn Eramis diese Schätze haben will, kann das schon mal nicht gut sein und dann tun wir natürlich das, was der gute Hüter tut und versuchen ihre Pläne zu durchkreuzen. Relativ schnell kriegen wir dann von Spider als Hilfe, Wiedergutmachung, man weiß ja bei ihm immer nicht so richtig, was seine Motive sind, nicht zu 100%, angeboten, dass wir sein Schiff nutzen können, wenn wir im Gegenzug dafür ihm diese Schätze bringen oder auch alle Schätze, die wir finden, bringen. Und dann geht's eigentlich auch schon an den Piratenteil der Season, denn die ganzen neuen Aktivitäten oder eine der neuen Aktivitäten ist nämlich das Kapern eines feindlichen Elixni-Schiffes mit unserem Elixni-Schiff. Was einfach total cool ist. Das ist dann nicht, ich weiß gerade nicht, wie der Spielmodus heißt auf Deutsch.
Catch Crash, aber falls
wahrscheinlich heißt er, also auf Englisch heißt er Catch Crash, genau. Dann aus dem Grund, dass man mit zwei, also von einem Catch auf ein anderes Catch überschwingt und dort dann halt versucht, das einzunehmen und den Schatz zu finden.
Genau. Schema ist immer das gleiche. Man kämpft sich zuerst, verteidigt mal sein eigenes Schiff.
Ja.
Dann geht man auf das gegnerische Schiff. Kann dann, kämpft sich quasi bis in das Kapitänsquartier und wieder zurück.
Ja.
Und macht immer zwei von vier Aktivitäten oder Räume, die es gibt auf dem Schiff. Also entweder muss man Äthertanks zerstören, man muss Panzer zerstören, man muss nach so einer Security ausweichen. Ja. Und das vierte ist, es gibt noch ein viertes, Äthertanks, Panzer, Security und
weiß ich gerade auch nicht.
Mir fällt es gerade nicht ein.
Ihr wisst welches.
Vielleicht gibt es auch gar keine vier, sondern nur drei und ich habe mich immer getäuscht.
Kann auch sein. Ich wüsste kein viertes gerade.
Nee, doch, aber ich glaube, es gibt vier Triumphe. Na egal. Ihr wisst, dass es vier gibt. Genau, immer zwei davon kann man haben und es gibt wie auch schon letzte Season drei Bosse, die durchrotieren. Die Woche, wo wir aufnehmen, ist der zweite Boss dran und ja, nächste Woche dann der nächste.
Genau. Wenn wir das dann getan haben, das Catch-Crash, kommen wir zum nächsten neuen Spielmodus. Das ist dann nämlich die Expedition.
Schatzsuche.
Die Schatzsuche, yeah. Genau. Dann bekommen wir nämlich, ich weiß gar nicht, dient das Catch Crash auch dazu, die Map-Fragments für die Expedition zu sammeln? Ja, ne? Also auf dem Catch Crash finden wir dann für unser neues Artefakt, was ja dieser Schlüssel von Spider ist, den wir ja von ihm bekommen, mit dem man ganz viel öffnen kann, bekommen wir Kartenfragmente. Wenn wir davon genug haben, können wir praktisch eine Karte, eine Schatzkarte zusammensetzen, so richtig Piraten-Style. Und dann können wir die Expedition spielen, in der wir nach Schätzen buddeln. Und diese Schätze dann mit Hilfe von einem, was ist denn das für ein Gefährt? Was wir da, wo wir die ran docken.
Na, im Endeffekt ist es ja eigentlich nur so ein Elixni-Schatztransportgerät.
Ja, Elixni-Transporter, Dingens. Genau. Also die Schätze droppen halt wie auch schon im Loot Cave, einfach als goldene Entgamme. Schmeißen wir dann fröhlich auf unseren Transporter, eskortieren den von Grabungsstelle zu Grabungsstelle, sorgen zwischendurch dafür, dass er halt sicher beim Ziel ankommt. Genau. Und dann bekommen wir da auch Loot. Und dann bekommen wir meistens noch eine Bounty, zumindest im Zuge der Weekly-Kampagne, dass wir dann noch einen besonderen Elixni finden und eliminieren sollen. Und das passiert dann nämlich über den dritten neuen Spielmodus. Die heißen, glaube ich, auch Bounties im Englischen einfach, ne? Das sind doch Kopfgelder.
Das kann sein. Man muss einfach quasi den Elixni töten und die Gefäß oder was auch immer das ist,
ja,
finden, dieses Relikt.
Genau, das Relikt. Und das bringen wir dann zurück. Und ja, das wird dann untersucht. Und in der ersten Woche, ja, boah, jetzt muss ich schon wieder zurückdenken, die erste Woche Story ist schon wieder so lange her, dass ich die gespielt habe. Ich weiß gar nicht, was in der ersten Woche rauskam. Da kam, glaube ich, gar nicht so viel raus, nachdem wir das gemacht haben. Sondern da hieß es nur, wir müssen noch mehr davon holen. Das gleiche spielen wir dann in der zweiten Woche auch nochmal. Und ich glaube, dann meldet sich doch am Ende der zweiten Woche schon Eido irgendwie zu Wort. Und was hat die noch rausgefunden über die Relikte, die wir ihr da bringen?
Ich glaube, dass da halt irgendeine Art Kraft drinsteckt oder so und sie versucht, sie irgendwie nutzbar zu machen.
Ja, genau.
Interessant ist in der zweiten Woche auch eine Unterhaltung zwischen Spider und Misrax, wo Spider erst so ein bisschen spöttisch ist und Misrax ihm aber schnell klar macht, dass wenn er jetzt ihn nochmal so blöd kommt, dass er dann ihn sonst wohin wirft oder tötet oder keine Ahnung was. wo man mal den alten Misrax, um den es ja wohl geht in der Season, also ich glaube, dass wir noch viel über die Vergangenheit von Misrax erfahren, auch, ja, aus dem Haus der Wölfe. Vielleicht auch einen Streit zwischen ihm und Eido, wenn sie über seine dunkle Vergangenheit quasi lernt. Wie findest du denn grundsätzlich das vermeintlich leichte, spaßige Thema der Season?
Ich finde das okay. Also, ich finde es halt.
Glaubst du, dass es so bleibt?
Nein, ich denke nicht. Aber ich denke eher, dass es auf dieser, was du gerade angesprochen hast, auf jeden Fall auf der sozialen Komponente noch zu Stress kommen wird. Und ich glaube, dass das eher der Fokus ist, weil das hatten wir ja auch in der einen Season. War das die letzte? Nee, die vorletzte. Die letzte war das mit den ganzen Albträumen und den Erinnerungen der oder wichtiger Charaktere an ihre Vergangenheit. Und hier haben wir jetzt einfach eine andere Art, wie sich einer der Hauptcharaktere mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt. Und das ist ja in den letzten Seasons oder auch in der letzten Season großer Teil gewesen, dass es halt eher auf dieser emotionalen Schiene anstrengend wurde oder nicht anstrengend, sondern belastender als jetzt wirklich spielerisch.
Ich glaube, das ist vielleicht sogar das Thema von der Season oder grundsätzlich von den Seasons. Erst haben wir quasi Verbündete gesucht letztes Jahr nach Beyond Light und jetzt gibt es immer wieder so Konflikte, die dadurch entstehen, weil wir eben mit den Verbündeten das gleiche Volk jeweils bekämpfen. Letzte Season mit Keitel, die Kabale, die eigentlich nur Hüllen waren auf dem Schiff. Aber auch ihren Vater, der wieder aufgetaucht ist, die hießen eben die anderen Elixni mit Aramis, die ja auch nichts Gutes im Schilde führen und so eben vielleicht aber auch wieder das, wofür die Elixni eigentlich ursprünglich stehen, wovor ja Lakshmi so große Angst hatte und deshalb auch eine ganze Season lang
versucht hat, das zu verhindern.
Die letzte Stadt ins Unglück. Ja.
Ja, vor allen Dingen, und andersrum ist es aber auch gleichzeitig immer die Chance für die Charaktere praktisch mit ihrer Vergangenheit in dem Maße abzuschließen und die halt komplett abzuschütteln und so als jemand Neues nochmal irgendwie, oder weißt du, wie ich meine, so hervorzutreten aus diesem Konflikt, der dort entstanden ist. Das haben wir in der letzten Season auch gesehen. Die haben sich ja alle praktisch mit ihren Vergangenheiten auseinandergesetzt und sich dann irgendwann es geschafft, das zu etwas Positivem zu machen. Was ja, ja sehr, sehr wichtig für die einzelnen Charakterentwicklungen ist. Und jetzt ist halt einfach mal Misrax und Eidos dran. Und wahrscheinlich wird auch der Drifter noch deutlich mehr irgendwie porträtiert, könnte ich mir vorstellen, weil der ja auch, also der passt halt wie Faust auf Auge in diese Season, ne? Der ist ja auch einfach so ein kleiner, schmieriger Pirat, wo du gar nicht so richtig weißt, was bei dem eigentlich gerade in meinem Kopf vorgeht. Deswegen finde ich das irgendwie ganz spannend. Und ich mag eigentlich diesen leichten Piraten-Touch. Der passt einfach auch irgendwie ein bisschen zu Destiny. Ich meine, wir fliegen mit Raumschiffen durch die Gegend, sind halt auch einfach Schiffe. Dann kann auch im Weltall Piraten sein. Ich bin da sehr, sehr froh drüber aktuell. Ich mag das ganz gern. Aber ich glaube halt nicht, dass es so locker flockig bleibt bis zum Ende. Das ist, also das.
Ja. Ich meine, wir steuern auf eine Erweiterung zu, die Lightfall heißt. Ja. Also.
Da darf es noch ein bisschen fröhlich sein bis dahin.
Ich würde mal mit einem Lore-Text weitermachen. Mhm. Und zwar von der Catch-Killer-Kapuze. Jede Crew braucht einen Captain. Wer würde sonst den ganzen Ruhm ernten? Der Vagabund. Was sagst du da, Hüter? Du willst von jemand, der dabei war, etwas über die alten Crews erfahren? Denkst du, ich habe den Wirbelwind erlebt? Ha, ich bin erst ein paar Mausern später gekommen. Ich wurde im Haus der Wölfe geboren. Du kennst die Geschichte. Wenn nicht, habe ich keine Zeit, sie dir zu erklären. Aber ich handle mit Informationen. Ich hatte in der Vergangenheit mit ein paar schwierigen Leuten zu tun. Kannte jemand, der jemand kannte. Du verstehst schon. Von daher weiß ich ziemlich viel über diese Crews. Jeder einzelne Hauch von Äther war hart umkämpft. Am besten war es, stärker zu sein als die Crew von nebenan. Und wenn es besonders schlimm war, als derjenige, der in der Koje direkt neben einem lag. So wurden sie stark. Und vergiss nicht, sie hatten weder Leere noch Solar wie du, sondern Klauen und Klingen. Wenn sie töteten, taten sie es ohne zu zögern. Und wenn sie starben, gab es kein Zurück mehr. Ihr Hüter mit euren kleinen Geistern, die in der Nähe schweben, habt den Luxus der Freundlichkeit. Für die alten Crews war das nie eine Option. Sie waren wie alle anderen. Sie waren grausam, aber man musste grausam sein, um damals zu überleben. Und sie sind nicht zurück, wie ich Misrax sagen hörte. Sie waren nie weg. Du hast es mit denen zu tun, die die ganze Zeit über am Leben geblieben sind. Denjenigen, die gelernt haben, wie man überlebt, wie man sich opfert, wie man sich nimmt, was man braucht, koste es, was es wolle. Ach ja, und da wir gerade von Kosten sprechen, ich sehe keinen Klimmer mehr auf deinem Konto. Ich glaube, wir sind fertig mit Reden.
Sehr schön. Zwei Dinge dazu. Punkt 1, was die Zuhörer nicht wissen. Ich liebe die Interaktion in unserem Podcast zwischen uns beiden, weil wir machen es ja seit einigen Folgen so, dass wir uns nicht absprechen, was wir vorbereiten. Ich habe natürlich die gleichen Lore-Texte gerade offen, weil ich natürlich auch das Set rausgesucht habe. Das finde ich sehr gut, deswegen kann ich nämlich gleich mit dem nächsten Teil weitermachen. Und das nächste, was ich hier erstaunlich, ist so ein kleiner Seitenkommentar, den man sich aber eigentlich mal so rein lore-technisch und auch vom Impact her mal überlegen muss. So nach dem Motto, sie hatten weder Leeren oder Solaren wie du, sondern Klauen und Klingen. Wenn sie töten, taten sie es ohne zu zögern und wenn sie sterben, gab es kein Zurück mehr. Das ist das, was uns als Hüter einerseits besonders macht, aber andererseits kann man sich da auch mal fragen, ne, der Wert eines Lebens. Eine Spezies, die, wenn sie stirbt, stirbt, hat eine leichte, also deutlich mehr zu verlieren als ein Hüter, der stirbt und nicht stirbt. Ich meine, es ist für einen Hüter schon deutlich schwieriger zu sterben. Wir haben jetzt in den letzten Seasons einige Möglichkeiten gesehen, ne, die Lichtunterdrückungstechnik von den Kabalen und so weiter. Aber es ist schon mit deutlich mehr Aufwand verbunden und das kann man sich auch ganz gern mal durch den Kopf gehen lassen, was das eigentlich so bedeutet und inwiefern das auch vielleicht ein Lebewesen verändert, wenn es den Tod nicht mehr fürchten muss. Und im Zuge zu Lightfall und dem Namen bedeutet das vielleicht auch noch was. Kann es bedeuten. Ja, und natürlich wieder ein klassischer Spider am Ende nach dem Motto, ach, du hast kein Geld mehr, nee, dann rede ich nicht mehr mit dir. Da kommen wir doch direkt zu den Catchkiller-Greifern, würde ich sagen. Das ist nämlich das nächste Rüstungsstück. Captain zu sein bedeutet eigentlich nur, dass alle wollen, dass du über die Planke gehst. Spider. Die alten Crews. Ja, ich habe in den letzten Wochen viele Informationen über sie gesammelt. Ich bin sogar gerade erst meine Notizen durchgegangen. Die alten Crews tauchten als Folge des Wirbelsturms auf, während des langen Treibens, wie wir Elixidi es nennen. Die Zeitspanne zwischen dem Fall von Rhys und unserer Ankunft im Sonnensystem. Euer dunkles Zeitalter dürfte eine vergleichbare Zeitspanne sein, obwohl es auf Rhys keine auferstandenen oder eisernen Lords gab. Stattdessen hatten wir die Crews. Wie du dir vorstellen kannst, gab es zu dieser Zeit keinerlei Gesetze, da die Stabilität und der Reichtum von Rhys nicht mehr vorhanden waren. Das führte zu dem, was man ein Nullsummenspiel nennt. Eine Situation, in der jeder Gewinn oder Vorteil auf Kosten eines anderen erzielt wird. Mehrere fürchterliche Personen stiegen zu dieser Zeit zu großer Macht und Einfluss auf. Die Elixni nennen sie Catchkiller, was übersetzt so viel bedeutet wie jemand, der feindliche Schiffe entert und deren Kontrolle übernimmt. Diese Catchkiller befehligten große Flotten und überfielen viele Nachschublinien, wobei sie Gegenstände von historischem oder unschätzbarem Wert erbeuteten. Es wäre spannend zu wissen, welche Schätze sie noch gesammelt haben, außer denen, die wir bereits bergen konnten. Viele Crews haben im Laufe der Zeit aufgegeben oder wurden aufgelöst. Aber die, die übrig geblieben sind, haben große Entbehrungen auf sich genommen. Sie sind wirklich furchterregend, aber das gilt auch für die Vorhut und ihre Hüter. Vielen Dank für deine Frage zu meiner Forschung über die alten Crews und ihre Bedeutung. Es ist mir immer eine Freude, darüber zu sprechen, denn was nützt all das Wissen, wenn man es nicht anderen mitteilt? Was denn?
Ich bin gespannt, wo es einfach hingeht.
Ja, vor allen Dingen, weil ich finde es in dieser Season ist es, also wir haben ja eine Idee, ne, gerade was so diese Probleme zwischen Eido und Misrax angeht, die auf jeden Fall kommen werden, da bin ich safe, weil Misrax halt auch keine leuchtende Vergangenheit als der strahlende Held hat. Aber ansonsten weiß man nicht so wirklich viel bis jetzt. Und das finde ich ganz schön eigentlich, weil in den anderen Seasons konnte man doch immer eher schon eine Tendenz sehen, was man irgendwie in dieser nicht kann. Dadurch, dass aber auch der Fokus halt so ein bisschen lustiger gesetzt ist mit dieser ganzen Piratengeschichte.
Das stimmt. Die Season wird auch wieder nur
ich glaube, irgendwas ja, 90 Tage insgesamt oder 80, 85 oder
ja, so. Ja, so wie alle anderen ja. Seasons auch, nur die Seasonal Story wird auch wieder nur die Hälfte der Season ungefähr sein, weil dann ja noch die
das Saisonfest der Verlorenen ist noch, ne, in der Season.
Genau.
Ja.
Da bin ich auch gespannt, wie sie das wiederbringen, ob es dann quasi das gleiche ist wie letztes Jahr oder ob sie wieder irgendwie ein bisschen
ich hoffe, sie verändern wieder was.
Ich vermute, dass der Modus vielleicht ähnlich ist, aber vielleicht neue Lore-Texte
kommen. Das wäre cool, oder so. Ja. Ich finde das schön, dass sie da mal so ein bisschen jetzt dann rumschrauben an den saisonalen Geschichten.
Wobei natürlich das auch total cool wäre, wenn man da die Leviathan mit den Albträumen und so einbaut.
Stimmt, ja, das wird gut passen.
Genau, also wir werden in zwei Wochen, in der nächste Folge, also eigentlich ja nur in eineinhalb Wochen, weil wir bringen ja die aktuelle Folge an einem Sonntag raus, weil wir es nicht geschafft haben, vorher aufzunehmen. Wird es weitergehen mit der Seasonal Story sozusagen?
Ja.
Auch mit den ganzen Sachen, die dazukommen, Waffen und so. Also es gibt noch viel, viel zu erzählen.
Wir haben noch ein Thema tatsächlich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben.
Ja, eigentlich sogar mehrere. Ich wollte jetzt, du weißt wahrscheinlich Arcus
3.0 sagen. Ja, genau, ich wollte Arcus 3.0 sagen.
Bevor wir das machen, würde ich aber noch mal einen Schlenker machen zu dem Reveal-Stream sozusagen, weil nachdem Lightfall angekündigt wurde und die Season vorgestellt wurde, vielleicht sogar davor, wurden noch ein paar Sachen angekündigt von Bungie, die da auch kommen so fürs Spiel. Zum einen haben sie eine Entscheidung wieder rückgängig gemacht, die ja sehr umstritten war.
Ah ja, ich weiß, worauf du hinaus willst.
Sie haben das Sunsetting gesunsettet.
Wie, echt jetzt? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Das muss ich übersprungen haben im Stream.
Es wird quasi keine Erweiterung mehr gehen aus dem Spiel. die aktuelle Story geht ja quasi von Shadowkeep bis, also dann in Zukunft bis Final Shape. Ja. Sie haben dann in diesem Interview gesagt, dass jetzt momentan sie genug Upgrades zur Game Engine und zur Infrastruktur gemacht haben, damit sie das so machen können. Aber große Content Drops, also die Seasons gehen nach wie vor, aber große Content Drops, die großen Erweiterungen und der 30 Jahre DLC, der geht nicht weg, der bleibt für immer. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt, nur weil sie jetzt ein Loch in der Engine gestopft haben, sie natürlich nie wieder irgendwas sunsetten müssen. Es kann immer noch irgendwas kommen. Und alle können sehr entspannt sein über Nessus, zumindest für jetzt. Also es ist ein bisschen ominös, ja, aber
das hab ich gelesen, diesen Satz.
Ja. Genau. Dann wurde ja noch angekündigt, ein super interessantes oder zwei super interessante Systeme, ja, die in-game ins Spiel kommen.
Ja.
Das eine ist
ein Ausrüstungsmanager.
Dann sogar drei. an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich fange mal mit dem Unangenehmen
okay. am Schluss an. Ja, das Unangenehme zum Schluss. Also dann machen wir das Angenehmste aus meiner Warte, ist tatsächlich dieses Ausrüstung, Mod und Stuff Manager, dass du dir so Ausrüstungssets mit passenden Mods zusammensetzen und speichern kannst und dann halt mit einem Knopfdruck das alles wechseln kannst.
Aber? Bungie wäre nicht Bungie. Bungie hat ja, ich glaube, ich kenne kein anderes Spiel, das den Spielern so viel Zugriff durch die API mit Tools von außerhalb lässt, wie Destiny. Mhm. Deswegen finde ich das Spiel ja auch cool. Und ich vermute, ich hoffe, dass das dann möglich ist, diese Loadouts in DIMM zu erstellen.
Das denke ich schon. Ich denke nur, sie nur machen das halt auch in-game natürlich, weil es immer noch Menschen gibt, die keine Drittanbieter-Apps nutzen. Aber ich denke, wenn sie das in-game machen, wird es auch in DIMM möglich sein. Also das würde mich wundern, wenn das nicht geht.
Ja, es ist ja für Konsolenspieler nach wie vor blöd, quasi ein zweites Gerät am Laufen zu haben, wenn sie das Spiel vernünftig spielen. Ja. Genau. Dann kommen die, wie nennt sich das, Hüterränge?
Stimmt, die Hüterränge. Ja, über die müssen wir auch noch sprechen. Die einfach dich dafür belohnen, wenn du ein guter Spieler bist mitunter.
Ja, also es ist so ähnlich wie die saisonalen Herausforderungen, nur dass das quasi nicht nur saisonal bedingt ist, sondern
Lifetime. Du
musst einfach so bestimmte Dinge erledigen, um im Hüterrang aufzusteigen. Und der Sinn an der ganzen Sache soll sein, dass wenn ein Spieler dich rumlaufen sieht und du bist Hüterrang 10, denkt er, du bist ein guter Spieler.
Ja, oder einfach ein erfahrener Spieler, das ist, glaube ich,
ein besser. Ein erfahrener, hilfreicher Spieler.
Du musst auch nicht gut so in den Aktivitäten sein, sondern du musst einfach viel gemacht haben, um zu steigen. Okay, also du musst nicht besonders gut im PvP sein, aber du musst halt bestimmte Dinge getan haben, um Rang aufzusteigen. Und das zeigt dann den Spielern nachher, okay, der hat Ahnung, von was er redet, und an den kann ich mich vielleicht wenden mit einer Frage. Was ich per se super cool finde, gerade weil wir ja, seitdem wir die New Light-Kampagne haben und den Free-to-Play-Part haben, einfach sehr viele neue Spieler haben, und wir haben ja schon öfter mal auch in diesem Podcast gesagt, dass Destiny am Anfang ein super überforderndes Spiel sein kann, weil es dir halt einfach, weil es dir einfach total wenig an die Hand gibt, und da kann dieses System mit dem, okay, man sieht dich, du bist ein erfahrener Spieler von weiter weg direkt schon, kann total hilfreich sein für neue Spieler und auch diese Barriere abbauen, dass die Leute sich da irgendwas nicht trauen oder mal nicht trauen zu fragen oder so.
In dem Zuge hoffe ich, du weißt, ich glaube nicht, dass du es gesehen hast, weil du wirst ja nur das Showcase nachgeguckt haben.
Ja, ich habe den ganzen Talk danach nicht eingezogen.
Ich habe ja gestreamt ab der Pre-Show, also die Stunde vorher schon. Und die haben ganz zu Beginn haben sie ein Video gezeigt, das hat ungefähr 4 Minuten oder so gedauert, die so ein bisschen die Geschichte erzählt. Und ich hoffe so sehr, dass dieses
das
Video
cool,
für neue
Spieler
ins Spiel kommt.
Das hab ich mir tatsächlich angeguckt, weil ich das ganz cool fand, das Video.
Ja. Also ich hoffe wirklich, dass das noch kommt.
Ja, dass man einfach mal weiß, was ist überhaupt passiert, wer sind wir, warum. Ja.
Dann das Letzte, was noch kommen soll, das wurde jetzt ein bisschen konkreter, dass es nicht mit Lightfall kommt, aber sie wollen spätestens zum nächsten freien Raid, also zum nächsten Raid, der aus Destiny 1 wiederkommt, bringen, also spätestens in 4 Seasons.
Ja.
Ein LFG-System im Spiel, wo ich sehr gespannt bin, wie das funktioniert, ob es funktioniert. Und
ja, ich sehe das so zweigeteilt, weil in abgespeckter Variante haben wir es jetzt schon. nämlich über die App, wo ich ja eine Einsatztruppsuche auch erstellen kann. Und da bin ich neulichst mal wieder drin gewesen, weil ich einfach nur einen Boss-Checkpoint für den Kingsfall Raid gesucht habe. Und wenn du da nur so die Namen durchscrollst, wird auch wieder genau das bekannt, warum ich LFGs nicht mag, weil einfach die meisten LFG-Gruppen da zumindest dann immer drinstehen haben, hier nur mit 10 Clears nehme ich dich mit und du musst wissen, wie alles funktioniert, wo ich mir denke, ja, wenn du aber nur solche Gruppen anbietest, dann kannst du, also dann kriegst du ja nie neue Spieler, die dann da mal mitspielen, weil du musst auch halt dich mal mit Leuten zusammensetzen, denen das erklären, denen mal ein paar Tries geben. Ich meine, wir kennen das ja bei uns aus dem Clan mit den Free-for-All-Raids, die wir ja anbieten. Das ist ja genau das Gleiche. Da soll ja jeder mit. Und ne, das ist so ein bisschen, das kann LFG ein bisschen, kann es einerseits fördern, dass sowas entsteht, kann es aber auch sehr, sehr doll kaputt machen, dass sowas entsteht, weil die Leute sehr ungeduldig werden. Also beide Extreme sind möglich und ich weiß noch nicht, was ich davon hundertprozentig halten soll. Weiß nicht, was du dazu sagst.
Ich sehe es ähnlich. Ich meine, in LFG findet man immer, da vereint sich immer Pro und Contra der Community, also alle Abgründe und sämtliche Lichtgestalten findet man da, also positiv und negativ.
Lichtgestalten im Zuge auf Destiny ist auch schön.
Ja. Aber wenn jetzt halt zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß garantiert, dass, wenn es das schon im Spiel geben würde, zu Lightfall, da kommt der Raid raus, eine Stunde nachdem der Raid draußen ist, will Schwengeldengel 2000, dass man 10 Clears vom Raid hat und genau. Am besten schon die Exo hat und alle
Waffen gecraftet hat. Er selber hat ihn aber nie gespielt, damit er halt einfach nur schön durchgezogen wird. Ne? Das ist so das, was mich daran wirklich stört. Ja, kann beides sein, also andererseits muss man auch dazu sagen, es ist ein schönes Tool für Leute, die viel alleine unterwegs sind und vielleicht keinen Clan haben, in dem sie sind. Denn aktuell macht es sie das Spiel halt auch extrem schwer, dann raiden zu gehen, weil du musst dann halt über die App gehen oder über einen Discord-Server, wo vielleicht die Hürde aber auch groß ist, das zu tun. Und das ist halt über so ein game-internen LFG eine deutlich entspanntere Nummer. Also das ist wieder dieses komfortabler für die breite Masse an Spielern, die vielleicht nur casual sind, die keinen Clan haben. Die haben dann auch die Möglichkeit, raiden zu gehen, was wieder ein sehr positiver Aspekt davon ist. Aber schreibt doch mal gern, wenn ihr noch positive oder negative Punkte dazu habt, die wir jetzt vielleicht hier in der Betrachtung vergessen haben, oder eine ganz andere Meinung dazu, schreibt uns die gern mal auf Twitter @d2lorecast. Dann greifen wir sie auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal auf und schauen mal, was ihr davon haltet.
Ja. Ja, dann haben wir noch Arcus 3.0. Ja. Ist die Frage, war das jetzt noch
das machen
anfangen
wir noch.
Oder nur anschneiden?
Das machen wir noch. Arcus 3.0 ist raus. Und was sollen wir sagen? Titanen und Warlocks sind kaputt. Hunter sind der Hammer. Danke, das war's. Schönen Abend.
Ja, ganz so schlimm.
Nein, es ist nicht ganz so schlimm. Das stimmt schon.
Es ist, nachdem wir jetzt also ungefähr eineinhalb Wochen in der Season sind, ist es natürlich so, wie es immer ist. Am Anfang war das Geheule groß.
Ja, es ist ja neu. Da muss man erstmal heulen.
Aber man findet mittlerweile für jede Klasse ein Bild, das irgendwie wieder total reinhaut. Natürlich brauchen die ganzen Buildcrafter immer ein bisschen, bis sie sowas
ausgeknobelt haben.
Feststellen. Ja. Das Coolste tatsächlich an der Sache ist die neue Jäger-Super.
Ja.
Und ich gönn's den Jägern, dass sie eine neue Super bekommen haben. Ich finde auch lustig, was die Super so alles für lustige Dinge mit sich zieht, weil es gibt nämlich so Videomontagen, wo Leute irgendwie die Super auf Dinge schleudern und die dran kleben bleibt, wie zum Beispiel eine Warmind-Zelle oder dieses Kabalschiff. Wenn du da die Super draufschmeißt, dann fliegt es quasi mit dem Kabalschiff wieder nach oben, weil die Super ein festes Objekt ist und an anderen Objekten quasi hängen bleibt.
Ach schön.
Das heißt, wenn es an der Warmind-Zelle ist, ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile
gefixt haben. Ach, das kann man dann tragen und mit rumrennen.
Man kann es natürlich auch tragen, wenn man den Mod reinmacht und damit rumrennen.
Ich kann mit einer Flächeneffekt super rumrennen.
Richtig.
Geil.
Ihr hättet gerade den Gesichtsausdruck von Matze sehen sollen.
Ich habe lustige Dinge im Kopf.
Das war schon sehr, sehr nett. Und in Aktion wirkt die auch sehr gut. Macht auch guten Schaden.
Ja, vor allen Dingen finde ich es.
Als Warlock.
Ja. Mach weiter. Nee, ich wollte gerade sagen, ich finde es ganz gut, weil vorher waren die Arcus-Jäger super ja zweimal das gleiche fast, außer dass du halt bei der einen super die Projektile reflekten konntest, bei der anderen nicht. Und jetzt hast du halt auch bei Arcus eine super, die du schmeißt, die was tut und wo du aber dann nebenbei was anderes machen kannst. Also weil die Arcus super war halt einfach Müll vorher vom Hunter, die konntest vergessen.
Ich glaube, der Jäger vorher eine Fire and Forget Super.
Eigentlich nicht im Arcus-Baum, nee.
Auch sonst naja, nicht.
Naja, keine, die wirklich schaden, vielleicht. Genau, der Pfeil. Und die klingen auch im Solarbaum, aber sonst nicht.
Na, eigentlich nur der Warlock, der Titan, hat der eine?
Nee, eigentlich auch nicht.
Ja, also von daher.
Ja.
Also als Warlock muss ich sagen, ist es auch nicht schlecht. Ich finde es tatsächlich gar nicht so schlecht. Das war am Anfang ein bisschen merkwürdig, weil beim Titanen und beim Warlock dieser Resilienz-Buff von der letzten Season irgendwie kaputt war und ich bin also unerwartet ständig häufig umgefallen und ich war am Anfang irritiert, woher es kommt.
Ja, es war praktisch so, dass praktisch der Buff negiert wurde. Also ihr habt dann einfach Resilience wie vor dem Buff gehabt. Mit Arcus. Genau. Ich glaube, das ist auch aktuell immer noch so. Oder haben sie das mittlerweile
fixiert? Nee, das haben sie gefixt im letzten
Patch. Haben sie gefixt. Dann ist das ja auch gar nicht mehr
Die Sachen, die man einstellen kann, finde ich tatsächlich gut. Es wurden auch schon alle Fragmente freigeschaltet oder alle Aspekte freigeschaltet durch den Raid Clear. Die Supers sind halt einfach, da müsste man noch was machen. Also die Palpatine Super ist ja Ad Clear, aber auch mehr nicht. Und der Akkustrahl war ja vorher schon, wurde sehr genervt wegen PvP. Und der hätte noch so ein bisschen mehr, also gar nicht so viel Zunder vertragen können, aber damit sich es einfach noch ein Tick besser anfühlt. Aber sie werden nachbessern, das ist ja immer so, das haben sie ja natürlich angekündigt. Die haben jetzt die drei Klassen rausgebracht und ich vermute, dass in der nächsten Season ein großer Anpassungspatch kommen wird.
Mhm. Genau, was haben wir noch im Zuge der Arcus-Super? Also bei den Huntern, wahrscheinlich bei den anderen beiden Klassen auch, ist Blenden jetzt ein Ding, was ja auch zu Arcus passt. Was da irgendwie mit verwurstet ist, dann haben wir diesen Amplified-Buff, ich weiß gar nicht, wie der auf Deutsch heißt, wahrscheinlich irgendwie verstärkt oder so, den man sich holen kann über die Arcus-Super, der auch dafür sorgt, dass man dann, wenn man Amplified ein bisschen rumrennt, einen Geschwindigkeitsboost kriegt, der sich auf jeden Fall, der ist nicht super krass, aber der fühlt sich spielerisch schon ganz nett an und der hält dann auch so lange an, bis man wieder stehen bleibt. Das ist schon ganz geil.
Ja. Ist auch manchmal nicht so geil, weil
wieso?
Ich war am Anfang in der ersten Mission, die man machen muss, als es das erste Mal aufgetaucht ist, war ich super überfordert damit, weil das Springen dann auf einmal komplett anders ist.
Ja, du springst
ist.
Viel weiter dann.
Ich bin das erste Mal einfach in Abgrund gesegelt, weil ich zu weit gesprungen bin und konnte auch nicht mehr zurück.
Das stimmt, man springt dann auch deutlich weiter. Genau, das haben wir noch. Dann haben wir noch diese, wie heißen die? Ionic Traces? Die gibt's auch noch. Diese praktisch, das sind so kleine Blitze, die zu dir wandern und dafür sorgen, dass du Fähigkeitenenergie kriegst.
Genau, die haben jetzt alle Klassen. Vorher hatten sie nur die Warlocks.
Ah, okay, das wusste ich gar nicht, dass vorher die Warlocks das auch hatten. So viel Warlocks
spiel ich. Nur bei einem Baum von dreien.
Ja. Und du kannst die Gegner noch jolten. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch übersetzt ist, aber das ist der Schwächungseffekt dieser, vielleicht heißt es Schocken, ja, irgendwie sowas. Das ist der Schwächungseffekt, um den es in dieser Season geht. Also letzte Season hatten wir ja, dass man den versenkt oder wie das hieß. Diese Season natürlich das Arcus-Pendant dazu, das ist dann Jolten.
Ja.
Ja. Insgesamt finde ich, fühlt sich das alles sehr cool an. Es gibt, kann ich ja mal kurz abreißen, beim Hunter so zwei, drei Exos, die gut funktionieren. Was ich ganz spannend finde, es gibt die Assassinenhaube oder Kappe oder wie sie heißt im Deutschen, die ja eigentlich Invis macht bei Explosionskills. Die funktioniert mit Arcus, weil wohl der aufgeladene Nahkampf als Detonation zählt. Und wenn du damit dann einen Mob tötest, bist du halt einfach Dauer-Invis. Also du läufst los, bist Invis, machst den, bist Invis, tötest wieder einen Mob, bist wieder Invis. Das ist ganz fancy. Dann funktioniert natürlich die Hose. Die super Überladungshose, aber die funktioniert ja per se mit jeder Ulti. Und dann gibt es noch die Arme, deren Name mir gerade nicht einfällt, die ich selber auch spiele, wo ich jetzt eben überleite, während ich Dim aufmache, um den Namen herauszufinden.
Die Ahamkara-Arme? Nee,
Ahamkara sind es nicht.
Es gab ja vorher mal diese Nahkampfarme, die gut mit Arcus funktioniert haben.
Liar's Handshake, genau.
Ah, ja.
Die sind's. Ja, ja. Das sind auch immer noch die gleichen. Das sind praktisch die, wo ihr mit dem, also einen zweiten Schlag machen könnt nach eurem Nahkampf. Und mit dem zweiten Schlag kriegt ihr einen Teil Leben zurück. Und das kann man, also aktuell gibt es ein Bild, das spiele ich auch, wo man praktisch immer, wenn man einen Nahkampfkill macht, sein Ausweichen zurückkriegt und immer, wenn man ausweicht, seinen Nahkampf zurückkriegt. Und ihr hört vielleicht schon daran, wie dieses Bild funktioniert. Ihr macht Dodge, Schlag, Dodge, Schlag, Dodge, Schlag. Ihr kriegt immer Leben, ihr weicht immer aus. Das ist super lustig. Und ihr, wenn man dann noch Waffen dazu packt mit One-Two-Punch und so einem Kram, dann wird das sowieso ganz fancy. Da macht man ganz, ganz doll viel Nahkampfschaden, was sich als Hunter super awkward anfühlt, weil dafür ist normalerweise der Titan da und nicht der Hunter.
Ja.
Ich genieße es sehr. Ich springe genau mal lustig durch die Mobgruppen und hau den ins Gesicht.
Ich kann euch noch gar nicht so viel sagen zum Warlock. Das hole ich aber nächste Folge nach, weil ich einfach noch nicht so viel Arcus gespielt habe, wegen diesem Resilience-Debuff und ich jetzt die Woche noch nicht so viel zum Spielen gekommen bin, aber das hole ich noch nach für euch.
Ja.
Und ich finde auch nach wie vor das Exosystem in den verlorenen Sektoren einfach dumm, dass ich irgendwie nicht so motiviert bin, da 100 Mal reinzurennen, damit diese neuen Exos endlich droppen.
Ja, ich finde es auch blöd, dass man ganz oft einfach gar kein Exo kriegt. Also ich finde das ist schon echt belastend. Ich habe schon öfter einfach gar nichts bekommen. Das fühlt sich halt überhaupt nicht belohnend an.
Ja. Genau, wer jetzt noch ein paar Tipps am Schluss, würde ich sagen, für die Season.
Tipps am Schluss ist eine neue Rubrik, Tipps, die wir jetzt eröffnen.
Wer das noch nicht gemacht hat, fliegt mal in die Enklave. Da gibt es nämlich zwei neue Waffen, die ihr quasi, oder Quests, die ihr euch abholen könnt, wo ihr jeweils ein Automatikgewehr und ein lineares Fusionsgewehr bekommt. Also zwei. Ihr müsst quasi in der Quest die Waffen, die Waffenschmiedeform freischalten und dann könnt ihr die Waffe schmieden, die gar nicht so schlecht sind.
Ich habe die auch noch nicht. Das muss ich wohl mal machen.
Das wird einem nicht richtig angezeigt, aber oder vielleicht war es auch schon letzte Season, aber ich glaube, dass es erst mit der Season reingekommen ist.
Okay.
Genau. Wer von euch diesen Witch Queen Titel noch nicht hat und dem zufällig nur noch die Champion-Kills fehlen in den verlorenen Sektoren. Die verlorenen Sektoren in der Thronwelt sind diese Season nicht in der Rotation, aber ihr könnt einfach die heroische oder die Story-Mission starten, in der Schwierigkeit, wo Champions auftauchen und dann quasi in der Story-Mission in den verlorenen Sektor gehen, weil dann tauchen nämlich da auch Champions auf und könnt euch quasi diesen Triumph für den Titel noch holen, wenn der euch noch fehlen sollte.
Fehlt mir bestimmt auch noch.
Ja, mir auch. genau, ansonsten war das jetzt eigentlich schon relativ viel.
Ich finde auch. Dafür, dass wir aus der Sommerpause wieder da sind, war das auf jeden Fall viel Zeug.
Aber weil wir ja ein Lorecast sind, würde ich mit einem Lore-Text noch abschließen.
Ja, gerne.
Und zwar von dem exotischen Warlock-Helm, den ich noch nicht habe, gefallener Sonnenstern, aber ich mir den Lore-Text einfach schon durchgelesen habe. Gefallener Sonnenstern, unsere Feinde sind unser Aushängeschild. Weißt du, als das Haus des Lichts damals in die Stadt zog, dachte ich, es würde eine Katastrophe werden, grübelte der Warlock. Ja, ich dachte, Ikora wäre nicht ganz bei Trost, gab der Titan zu. Der Warlock runzelte die Stirn. Genialität und Wahnsinn werden oft verwechselt, erwiderte er. Genauso wie Mut und Dummheit. Schon gut, räumte der Titan ein und hielt die Hände hoch, als ob er sich ergeben würde. Kein Grund, wütend zu werden. Die beiden schlenderten durch den Bozza-Distrikt und bewunderten die aus Schrott hergestellten Waren, die von den Elixen-Händlern angeboten wurden. Auch wenn sie nicht den Feinschliff der Schmieden der Stadt hatten, waren die Produkte der Elixen oft innovativ und unerwartet effektiv. Schon komisch, dachte der Titan. Ich wurde ein paar Mal von den Gefallenen getötet, sehr oft sogar. Der Warlock schützte die Lippen und verkniff es sich, etwas zu erwidern. Aber ich habe ihnen nie wirklich viel Anerkennung dafür gegeben, fuhr der Titan fort. Weißt du, was ich meine? Jeder, der schon mal im Schmelztiegel war, weiß, wie schwer es ist, einen Hüter zu töten. Aber diese Typen haben mich schon 100 Mal überlistet, seit ich das erste Mal wiederbelebt wurde. Das ist ziemlich beeindruckend. Ja, ich weiß, was du meinst, sagte der Warlock. Er hob einen ausgeklügelten Helm auf, der mit einer stacheligen Sonnenkrone verziert war. Sie sind auf ihre eigene Art und Weise irgendwie cool. Der Warlock ließ eine Lichtwelle durch seine Hand strömen und schleuderte Argus Lichtblitze, die zwischen den Stacheln des Helms zischen. Der Titan hob anerkennend die Augenbrauen. Nicht mein Stil, aber er würde dir ganz gut stehen, sagte er. Aber hallo, bekräftigte der Warlock. Dieses Stachelding nehme ich mit.
So bekommt ihr Warlocks also neue Exos.
Ja, richtig.
Bei mir links die Schrotthändler gefunden. Ja.
Ja.
Damit verabschieden wir uns auch schon für diese Folge. Hören uns in 2 Wochen wieder. Habt Spaß beim Entern von Catches.
Ja.
Und
Haut Oryx eine rein im Königsfall Raid,
ja,
über den wir jetzt gar nicht
reden. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ja, das
machen wir beim nächsten Mal.
Ja, über Königsfall reden wir nächstes Mal.
Und ja, bis dahin, bleibt gesund und Augen auf, Hüter.